Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir hören ja tausend Sachen in unserem ganzen Leben. Im Radio, im Fernsehen, von Lehrern, von Freunden. Und viele haben immer gute Ratschläge. Viele wollen uns belehren über das Leben und uns sagen, wo es lang geht. Weil jeder weiß, wie es richtig läuft. Und ich hatte das auch oft und manchmal hatte ich auch Lehrer, die mich im Glauben unterweisen wollten. Und ich hatte immer die Frage, ich weiß nicht, irgendwas klingt da komisch, aber ich kann nicht sagen, was. Und mein Bibelwissen oder mein jetziger Stand, der reicht nicht aus, um das zu durchschauen. Ich verstehe das nicht ganz, aber irgendwas ist da komisch. Irgendwas klingt komisch. Irgendwas ist irgendwie nicht richtig. Und ich habe mich immer gefragt, ja, woran erkenne ich denn überhaupt, also woran kann ich das denn prüfen, selbst wenn ich noch nicht so weit bin? Wie kann ich das herausfinden, wie ich zu dieser Person stehen soll? Genauso mit manchen Themen, die wir hatten in Gemeinden, über die sich gestritten wurde und so, und dass man dann oft einfach nur dieses Thema genommen hat und ich mich gefragt habe, wie komme ich dahinter? Und um das Gleiche oder um diese Frage handelt auch das heutige Thema. Wir sind heute wieder in der Bergpredigt und heute gibt Jesus auch eine Antwort darauf, wie wir solche Lehrer, solche Lehren erkennen, wenn wir das nicht ganz durchschauen können, wenn wir noch nicht so weit sind oder wenn wir auch die Fähigkeit manchmal nicht haben, dahinter zu blicken. Lass uns das gemeinsam aufschlagen. Wir sind jetzt immer noch in der Bergpredigt, Kapitel 7, also Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 15. Matthäus, Kapitel 7, Vers 15. Genau. Da sagt Jesus, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Heute geht es um falsche Gläubige und falsche Lehrer. Das ist so das Thema. Einmal die falschen Lehrer und einmal die falschen Gläubigen, wenn man das so sagen kann. Ein bisschen hart ausgedrückt, aber lasst uns den Text einfach mal durchgehen und was Jesus uns heute auch sagen will. Ich habe das ein bisschen in der Einleitung schon deutlich gemacht, aber ich möchte gerne nochmal ein bisschen den Zusammenhang der Bergpredigt auch durchgehen. Kurz bevor dieser Text kommt, spricht Jesus über die enge Pforte und den schmalen Weg, und den breiten Weg. Er sagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und Jesus denkt nicht, wie wir denken. Sondern manchmal auch Fragen oder hangelt er sich über bestimmte Themen. So sehen wir hier auch einen Zusammenhang. Jesus sagt, der Weg ist schmal und die Pforte ist schmal, der zum Leben führt, und der Weg, der zum Verderben führt, ist breit. Und dann geht er rüber zum Thema oder mit der Frage, wie bleibe ich denn auf diesem Weg? Wie finde ich diesen Weg? Wie unterscheide ich die denn? Und dann kommt er zu der Frage, falsche Propheten. Leute, die einen Lügen erzählen. Leute, die nicht richtig sind. Und so sind die zwei Sachen miteinander verbunden. Er sagt, du musst den schmalen Weg gehen. Und dann spricht er über die falschen Propheten, weil sie fatal sind für das Finden dieses schmalen Weges. Und lasst uns das mal so durchgehen. Jesus sagt das hier ganz im Zusammenhang mit diesem schmalen Weg und der schmalen Pforte. Wer sind denn überhaupt Propheten? Jesus spricht über Propheten, und Propheten waren im Endeffekt Leute, die Gottes Wort verkündigt haben und Gottes Willen verkündigt haben. Sind nicht Propheten in erster Linie, die sagen, 1915 oder 2017 wird ein Komet vom Himmel fallen oder dann und dann wird es eine Hungersnot geben, sondern Propheten sind eigentlich der Draht von Gott zu den Menschen. Sie sagen, was Gott ihnen sagt. Sie gehen, wenn Gott sie hinsendet, und sie sagen, was Gott gesagt hat. Und so sagt Gott auch im Jeremia, dass die Propheten, wenn sie Gottes Wort haben, also das schriftliche Wort, dann sollen sie auch von diesem Wort reden. Und eigentlich alle Propheten, die wir haben im Alten Testament, sie reden eigentlich über das, was im Pentateuch gesagt wird, also in den 5 Büchern Mose. Was sie eigentlich machen, ist, die Leute zu erinnern, was dort steht, und ihnen aufzuzeigen, warum sie mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Warum sie nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Das ist eigentlich, was ein Prophet macht. Ein Prophet sagt, das sagt das Wort Gottes, so sieht dein Leben aus. Das passt nicht überein oder das passt überein. Ändere dein Leben oder gehe weiter in dem richtigen Weg. Und jetzt spricht aber Jesus über falsche Propheten. Es ist interessant, dass die Bibel oft, sie spricht von falschen Propheten, falschen Lehrern, falschen Aposteln und sogar falschen Christusse. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist, aber von falschen Christussen. Und er warnt auch vor diesen Leuten. Und für Jesus in diesem Sinne ein Prophet, der meint, er habe göttliche Autorität. Gott hat mich gesandt, euch zu belehren. Aber nun sagt Jesus, diese Leute, sie sind gefährlich und sie täuschen dich. Und sie sind Leute, die ein Schafskleid anhaben, aber eigentlich inwendig, innen drin, sind sie ein reißender Wolf. Nun, warum zieht man ein Schafskleid ein? Man möchte unter den Schafen nicht auffallen. Weil die Schafe haben Angst vor dem Wolf, den Wolf kennen sie, und vor dem würden sie abhauen. Also verkleidet man sich, man zieht etwas drüber, damit man nicht sieht, was drinnen steckt. Und das ist ganz interessant. Der Wolf ist eigentlich so der natürliche Feind der Schafe. Das ist auch, wie er in der Bibel dargestellt wird, der Wolf kommt, um zu fressen und zu zerreißen. Also der Wolf hat mit Schafen kein Erbarmen. Und er ist Schafen überlegen. Ich weiß nicht, wer schon mal Wölfe gesehen hat. In Wolfsburg kommen ja ab und zu wieder, in Deutschland. Damals gab es da Wölfe. Ich komme aus Wolfsburg, aber ich habe da noch nie einen Wolf gesehen. Auf jeden Fall kommen einige Wölfe wieder nach Deutschland zurück. Ich habe aber mal in der Doku Wölfe gesehen. Ein Wolfsrudel verfolgt eine Bisonherde. Also ein Wolf ist schon groß, aber ein Bison ist viel größer. Aber die jagen dieser Bisonherde hinterher und haben irgendwie einen Bison sogar also separieren können, also zur Seite geschoben, das war dann alleine. Und dieser Bison Der war zwar ein bisschen kleiner, hat aber gegen diesen Wolf so lange gekämpft. Der Wolf war schon komplett blutig. Der konnte nicht mehr. Aber für das Rudel hat er sich so verbissen in dieses Bison und hat das Bison dann am Ende sogar zur Strecke gebracht. Völlig verbissen, gnadenlos und völlig von Instinkt auch geleitet. Egoistisch und einfach ein reißender, ein stehlender Wolf. Und Schafe sind so blöd, die verstehen fast gar nichts. Und wenn ein Wolf kommt, dann ist ein Schaf gefundenes Fressen. Das kann nichts machen, gar nichts. Wenn ein Wolf kommt und ein Schaf da ist, das Schaf verliert. Das kämpft nicht wie ein Bison. Er kann im Endeffekt gar nichts. Und wenn kein Hirte da ist, dann ist das Schaf hoffnungslos verloren. Und wenn ein Schaf kommt und alle sagen, oh, wir haben doch ein Schaf, ist es ganz nett. Aber dieses Schaf auf einmal innen ein Wolf ist und die anderen Schafe auffrisst, dann ist das fatal für die Schafe. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, also der für Geld einfach nur eingesetzt wird, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es gibt drei Arten von Leuten. Es gibt den guten Hirten Jesus, der sein Leben lässt für die Schafe. Es gibt Leute, die nur bezahlt werden oder nur irgendeinen Dienst hier machen in der Gemeinde. Wenn es Probleme gibt, dann sind sie weg. Wenn es Herausforderungen gibt, sie überlassen die Schafe den Wölfen. Und es gibt Wölfe, die haben keine Rücksicht auf die Schafe. In Hesekiel wird auch deutlich, da sagt Jesus über die Obersten damals, seine Obersten sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie ungerechten Gewinn erlangen. Und seine Propheten streichen ihnen Tünche drauf, also eine vergammelte Wand mit ganz viel Schimmel. Was machen wir? Ah, wir machen einfach Farbe drauf. Und sie malen Tünche drauf, indem sie Nichtiges schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr. Und doch hat der Herr nicht geredet. Und dann sehen wir, dass natürlich damit die Gemeinde gemeint ist. Und wir sehen das in Apostelgeschichte 20:29. Da sagt Paulus, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Heiligen zu geben. Nun, was macht der falsche Prophet? Was macht dieser reißende Wolf? Was ist das Problem? Jesus oder Gott sagt eigentlich, finden wir auch in Jeremia 23, so spricht der Herr der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Das Gesicht ihres Herzens reden sie, nicht aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben: Der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie: Kein Unglück wird über dich kommen. Was machen sie? Im Grunde sagen sie: Alles ist gut. Hilf mir, gib mir, was ich brauche. Sie reden nicht über den wahren Zustand. Das, was ich am Anfang meinte. Der Prophet sagt, was Gott gesagt hat, und er sagt: So sieht dein Leben aus. Das ist, was Gott gesagt hat. Hier ist ein Problem. Der falsche Prophet sagt: Ist nicht so schlimm. Gott hat geredet, Frieden, alles gut, alles okay, kein Problem, kein Gericht, keine Schwierigkeit, brauchst dich auch nicht ändern. Und das ist ein Problem, denn es ist nicht die enge Pforte, es ist nicht der schmale Weg. Und auf einmal wird aus dem breiten Weg der schmale Weg, und der schmale Weg ist auf einmal breit. Das Evangelium ist auf einmal verdreht und auf einmal wird alles anders. Heilsfragen werden verwässert, ist auch nicht so schlimm. Friede, Friede, aber da ist kein Frieden. Aber noch viel mehr, dass falsche Propheten um sich selbst werben und sie Leute ausnehmen für sich selbst und meistens selbst verführt sind, und gar nicht merken, dass sie andere Leute auch verführen. Sie merken es selber manchmal nicht. Manche gehen natürlich so weit, dass sie sagen, ja, Jesus ist nicht ins Fleisch gekommen und so, aber diese würden wir ja sofort erkennen. Wenn er sagen würde, ja, Jesus ist nicht vom Himmel gekommen und Jesus ist auch nicht für deine Sünden gestorben, die würden wir ja sofort erkennen. Die sind ja nicht das Problem. Es sind die, die aussehen wie Schafe. Es sind die, die so ähnlich sind, aber eigentlich ganz anders sind. Warum sind sie gefährlich? Weil sie in die Irre führen. Weil ihr Charakter die Menschen beeinflusst. Weil sie nicht vor Sünde warnen. Weil sie selber gierig sind. Weil sie selber die Wahrheit gar nicht verstehen. Weil Gott nicht mit ihnen ist. Weil sie oft fleischlich sind. Und weil sie den vom wahren Glauben oft abbringen. Und das Problem ist, man erkennt sie nicht. Benutzen oft ganz fromme Worte. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ob ihr vielleicht auch ein Bild habt, aber ich kenne jemanden, das ist das Frommste, was du hier gehört hast. Also sowas Frommes und so viel Frömmigkeit, das hast du noch nie so erlebt. Aber wir kommen gleich noch darauf, woran man erkennt, dass diese Frömmigkeit ein Schein ist. Und sie wissen genau, was du hören willst. Sie wissen sogar, was du denkst. Und sie wissen zu sagen, was du hören willst und was du jetzt eigentlich wirklich meinst, obwohl sie damit vielleicht gar nicht übereinstimmen. Und sie sehen dich und sie wissen, was du willst. Und dann sagen sie dir irgendwelche Sachen und sie meinen etwas ganz anderes. Sie wollen auf ihr eigenes Ziel, auf ihren eigenen Vorteil, auf ihren eigenen Gewinn, auf ihre eigene Anerkennung, auf die Macht oder auf verschiedene andere Sachen. Sie verstehen das Ganze zu gebrauchen und in diesen Gewässern, wie man sagt, zu schwimmen, aber ohne irgendwie nass zu werden. Und so merken wir, dass es so ein bisschen, man kriegt viel Wahrheit, aber eigentlich ist viel Sauerteig dabei. Es versteckt sich hinter Bildung, hinter großen Sachen, hinter Methoden. Und sind große Leute, sie sagen, in der Gemeinde läuft so vieles falsch, aber ich weiß, wie es geht, kommt zu mir, ich werde euch wahren Wein einschütten, ich weiß es genau, denn ich bin gebildet, ich bin wirklich schlau, ich habe viel gelernt und so, und kommt und folgt mir nach, hört auf meine Rede, ich weiß es. Und so sehen wir, da sind viele Leute, die uns Dinge sagen wollen. Und wie soll man damit umgehen? Jesus sagt, hütet euch davor, also haltet euch zurück oder passt da auf, wie hüte dich vor dieser Frucht. Wenn du die isst, dann kriegst du Bauchschmerzen oder dann stirbst du. Hüte dich davor. Siehe und hinterfrage. Und dann sagt Jesus, das Problem ist ja, die haben ein Schafskleid an, was mache ich denn? Ich erkenne das nicht. Wie macht man das? Und das ist das Schlimme eigentlich. Wenn der Prophet kommen würde und sagen würde, haha, ich bin nicht deiner Meinung, ich erzähle dir jetzt eine Lüge, dann wäre doch kein Problem. Aber er kommt und man durchschaut das nicht. Und ich hatte das über 1,5 Jahre lang. Jemanden, der geredet hat und ich habe ihm zugehört. Ich habe gesagt, irgendwas ist komisch und ich kann nicht dahinter. Ich wusste zu wenig und ich verstand zu wenig. Es war einfach zu hoch und es klang so weit und so tiefgründig und alles. Und ich konnte das alles nicht abschätzen. Ich habe immer wieder gebeten, Herr, ich komme da nicht hinter, du musst mir das irgendwie offenbaren. Und dann gibt Jesus uns die Anweisung. Wie kommen wir dahinter? Jesus nimmt ein Beispiel. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann nimmt er das Beispiel mit den Dornen und den Trauben. Mit dem Baum, mit den guten Früchten. Was meint man damit? Wenn ich einen Dornenstrauch habe und Blumen nehme von einem Apfelbaum oder sagen wir Blüten von einem Kirschbaum, die sind sehr schön, und klebt die an den Dornenstrauch, da merkt er aussehen wie ein Kirschbaum. Aber wenn Erntezeit ist, dann wird er entlarvt, weil er innen drin, er kann diese Früchte nicht bringen. Er kann nicht. Er sieht so aus, aber da kommt nichts raus. Vielleicht, ich habe vor kurzem meine Kamera geschenkt bekommen und jemand, der sich nicht so gut mit Kameras auskennt, und jemand würde eine Fälschung nehmen von einer Kamera aus Japan oder China, sagen wir, die fälschen ja oft viel, und klebt dann ein Etikett drauf. Ja, so eine 5D Mark III, das ist eine 5.000 € Kamera. Und Leute, die sich nicht auskennen, nehmen die, sehen das Etikett, denken, wow, das muss ja diese super teure Kamera sein. Dabei ist es eine super billige Kamera von Hinterhof China. Ja? Und wann erkenne ich, ob das diese teure Kamera ist oder nicht? Wenn ich sie mir angucke oder wenn ich ein Foto schieße und am Ende das Foto die Qualität bringt, was übereinstimmt mit dem, was da drauf steht. Wenn sie die Frucht bringt, die sie bringen soll. Genauso wie, ich bin mal auf der Autobahn gefahren, habe ich so ein ganz kleines, ich glaube, das war so ein Fiat Punto oder ich weiß nicht was, so ein ganz kleines Auto, so klein, ich weiß nicht, ob ich da drin sitzen würde. Und er hat dieses Auto umlackiert, ganz in Silber, und hat hinten so ein Audi-Zeichen draufgeklebt und Audi TT drauf gemacht. Und ich habe mich fast kaputt gelacht, als ich das Auto gesehen habe. Er wollte gerne etwas sein und es sieht so ein bisschen aus, wenn man guckt. Aber wann merkt man, ob er wirklich so schnell ist, ob er ein Audi TT ist? Wenn er die Früchte bringt, nämlich die Geschwindigkeit, die wahre Qualität, das wahre Ergebnis. Und da sagt Jesus genau das Gleiche. Spätestens zur Erntezeit, wenn die Früchte da sein sollen. Ich gucke, ist das ein Kirschbaum oder ist das ein Apfelbaum? Ich kenne mich mit Bäumen so gut wie gar nicht aus. Aber spätestens im Herbst oder beim Kirschen, wenn die Erntezeit da ist, dann weiß ich, das ist eine Kirsche. Der Baum ist ein Kirschbaum. Genau das Gleiche sagt er. Das sind madige Früchte, die sind alle völlig unbrauchbar. Der Baum muss vergammelt sein. Das sind ja gar keine Äpfel, obwohl er sagt, er ist ein Apfelbaum. Das sind ja ganz andere Früchte, das sind Vogelbeeren. Und die sind giftig. Und so sagt Jesus uns das und vielleicht drei Dinge, die ich uns mitgeben möchte. Woran erkenne ich das? Erstens, man überträgt das jetzt. Was sind diese Früchte? Was meint er damit? Und sagt Jesus auch in Matthäus 12, 33, dass man die Leute an den Herzen erkennt. Der Mensch bringt aus dem verdorbenen Herzen verdorbene Früchte. Und da überträgt Jesus das. Was er meint, ist das Herz. Und was wir letztendlich machen, es kommt nicht darauf an, was er sagt, sondern wir gucken drumherum, was für Früchte aus dem Charakter auf einmal draus kommen. Weil er sagt, ich muss freundlich sein und Liebe und alles ist gut. Und auf einmal merkt man, völlig jähzornig, ungeduldig, heuchlerisch. Und auf einmal kommen ganz viele schlechte Sachen raus. Keine Freundlichkeit, kein Sanftmut, keine Güte, auch keine Selbstbeherrschung. Von Demut ist ein Schein da. Liebe oder Geduld. Alles ist irgendwie so, es wirkt so ein bisschen, diese Person muss sich anstrengen, um so zu wirken. Aber sie ist nicht so. Stattdessen haben wir Fleischlichkeit, oft Ungeduld, manchmal auch verborgene Unzucht, die man auch nicht merkt. Eifersucht, Selbstsucht, Hochmut. Und das Problem ist ja aber trotzdem, oft merkt man das nicht. Leute sind in der Gemeinde kurz, gehen wieder weg. Man liest ein Buch von irgendeinem großen Prediger und man kann diesen Charakter nicht prüfen. Man kann nicht prüfen, was er sagt. Man kann das nicht nachprüfen, weil man nicht in seiner Nähe ist. Gibt es anders? Die Früchte ist auch die Lehre. Man hört sich die Lehre an und man muss sie prüfen mit dem Wort. Manchmal sagen Leute etwas und ich habe mich immer gefragt, Mensch, haben die das nicht gelesen? Warum kommen die dazu? Und dann denke ich oft so, Mensch, das sind doch so große Leute, es kann doch nicht sein, dass sie so schlichte Sachen im Wort einfach überlesen haben. Und dann merkt man, ja, manchmal ist das so. Manchmal lebt man gar nicht in dem Wort. Und so muss man genau zuhören, was wird da gesagt und was wird gelehrt und was widerspricht dem. Und wenn du das nicht weißt, so wie bei mir, dann geh zu jemandem, von dem du siehst, ich glaube, das ist ein frommer Mann. Ich sehe an seinem Charakter, ich frage ihn mal, was er zu diesen Sachen sagt. Und eine andere Sache ist der Konsequenztest. Also wir haben einen Charakter, einen Lehrtest und auch so einen Konsequenztest. Was meine ich damit? Eine Person kommt in deine Nähe, in deine Gemeinde und was passiert im Umkreis dieser Person? Kommen die Leute zur Anbetung? Kommen die Leute zum Glauben, zum Frieden? Oder passiert auf einmal Streit? Auf einmal ärgert man sich über bestimmte Sachen. Und was passiert im Dunstkreis dieser Person? Was bewirkt diese Person? Hören die Leute auf einmal auf zu sagen, ja, man muss an Christus glauben, sondern, ah, das passt schon, das ist alles nicht so schlimm, man kann auch dahin gehen, das ist alles nicht so. Was passiert durch den Einfluss dieser Person? Führt es zum Glauben, zur Hingabe, zu Christus, zur Heiligung? Oder führt es manchmal zum Streit, zu Egoismus und zu verschiedenen anderen Sachen? Und da, denke ich, kann man schon vieles bewerten. Also man bewertet den Charakter, die Lehre und die Konsequenzen, die daraus kommen. Aber wie sollte man vorgehen? Man sollte Leute beobachten, wenn man merkt, irgendwas stimmt da nicht. Denn die Schafe hören eigentlich seine Stimme. Aber man darf nicht ins Extrem fallen. Auf einmal so ein, ich weiß eigentlich alles besser, der ist komisch, da und da. Und das hieße ja, ich bin eigentlich richtig in allen Dingen. Und dass man dann auf die andere Seite fällt und dann auch sagt, ja, je gelehrter, desto verkehrter. Und alle Leute, die irgendwie gebildet sind, sind alle grundsätzlich ungeistlich und falsch. Und auf einmal fällt man in das andere Extrem. Aber man darf das eine und das andere nicht. Und für mich war wieder neu zu verstehen, dass Jesus sagt, Leute, es gibt auch Leute, die bringen dich ab von dem schmalen Weg. Es ist wirklich da. Und so kommen wir genau zu dem nächsten Punkt, der dazugehört. Was passiert denn dann wirklich, wenn Leute verwirrt werden, wenn Leute abgelenkt werden? Und da spricht Jesus über den nächsten Punkt. Er sagt nämlich, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagt, in das Himmelreich hineinkommt. Das heißt, da sehen wir schon eine Auswirkung, dass ein falscher Prophet oder eine falsche Lehre da ist und Leute etwas Falsches glauben. Sie sagen nämlich, wenn ich Herr, Herr zu Jesus sage und in gewisser Weise eine Verbindung zu Jesus habe, dann reicht das schon. Und da sieht man schon, das ist schon die Frucht von so einer falschen Lehre, von einem Abkehren auch von dem schmalen Weg. Was ist das falsche Verständnis? Jesus sagt in Lukas 6, 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Und das ist der gleiche Text, der später auch noch in der Bergpredigt kommt. Und so sehen wir auch, dass man das tun muss. Genau. und ich versuche das mal zu kürzen. Was macht diesen Menschen als falsch? Herr meint eigentlich Kyrios im Endeffekt, ich sage das mal in unseren Worten, damit wir es verstehen, das bedeutet eigentlich Boss oder Chef, Meister. Und was damit gemeint ist, ist, ich stehe und ich rede vor anderen Leuten, ich bin in einer Firma und ich fahre irgendwo hin und muss dort für meinen Chef arbeiten und so und dann sagen die Leute, oh, das ist der Mann von dieser Firma und so und den Chef, den kennen wir und so und der ist richtig gut und dann fangen die Leute an und sagen, ja, man muss so und so dies und das machen und hast du nicht gesehen und wir sind im Auftrag, unsere Chef ist da. Und der Chef hat eigentlich was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, ihr sollt das und das heile machen, ihr sollt nicht mehr Geld verlangen und ihr sollt gut mit den Leuten umgehen. Sie kommen aber sagen, ja, wir sind unterwegs mit dem Chef und so und wir müssen abkassieren und so und dies und das sind die Probleme. Und man merkt, sie sagen zwar, er ist der Chef, aber er ist nicht ihr Chef, weil sie nicht tun, was er sagt. Und das ist ein Problem. Sie tun nicht, was er sagt. Und sie versuchen, sich damit zu verbinden, weil sie haben hier ein Etikett. Und da steht Jesus. Wir gehören zur Firma Jesus. Jesus ist ein Teil von uns und so. Und im Namen Jesu treiben wir die Dämonen noch aus. Geht mal alle weg. Ihr gehört da nicht hin und werdet mal alle gesund und so. Im Namen Jesus haben wir halt auf dem Schild. Aber dass Jesus gesagt hat, du sollst die Leute lieben. Du sollst für sie da sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, mehr lieben. Das interessiert sie nicht. Und sie hören nicht auf das, was er eigentlich will. Und damit haben sie ein Etikett. Und das war's. Und die Irrlehre dabei ist, die denken, das reicht. Es reicht, das Etikett zu haben. Es reicht, in die Gemeinde zu gehen. Es reicht, im Dunstkreis der Frommen zu sein. Es reicht, sich die Predigten anzuhören. Es reicht, einfach da zu sein. Es reicht, die Form zu erfüllen, um dann nach Hause zu gehen, um dann zu leben, wie ich will. Und man hat quasi nur den Namen. Und das Fatale ist, dass Jesus am Ende sagt, ich kenne dich gar nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß, dass du auf deinem T-Shirt meinen Namen stehen hast und dass du da irgendwas in meinem Namen gemacht hast, aber ich kenne dich nicht. Und du kommst doch nicht rein. Weil du ein Übeltäter bist, weil du nach deinen eigenen Dingen, nach deinen eigenen Vorstellungen gelebt hast. So sehen wir, dass Habsucht, Lieblosigkeit und all diese Dinge einfach kein Teil davon sind. Was meine ich damit? Wir sind hier und wir wissen genau, was man erfüllen muss, damit unser Gewissen beruhigt ist, damit Mama zufrieden ist, damit unsere Freunde zufrieden sind, damit wir die religiöse Pflicht erfüllt haben, damit wir wissen, dass wir sagen können, wir sind eigentlich okay. Um dann nach Hause zu gehen oder im Stillen zu sein, um dann zu leben, wie ich will. Nämlich, da bin ich mein eigener Herr. Und damit erfüllst du irgendeine religiöse Pflicht, irgendwas machst du da, aber du hast ein entscheidendes Problem. Du kennst Jesus nicht und Jesus kennt dich nicht. Er weiß nicht, wer du bist. Und er hat auch keine Beziehung zu dir. Und er wird dich auch nicht in den Himmel aufnehmen. Weil du lebst nicht, dass er dein Herr ist. Und so sehen wir, da ist eine große Verführung, zu glauben, es ist genug. Und zu glauben, ich brauche Jesus nicht als Herrn. Ich kann einfach so leben. Und es gibt Lehrer, die bringen dich genau zu diesem Punkt. Lehrer, die dich abbringen davon zu verstehen, dass der Prophet sagt, es wird Gericht geben. Und es kann sein, dass du verführt wirst. Und es kann sein, dass Jesus am Ende sagt, ich kenne dich nicht. Und das ist sehr fatal. Und wenn sie sagen, Friede, Friede, obwohl da kein Friede ist, und du verblendet bist und dich auf Schafe, die eigentlich Wölfe sind, eingelassen hast, dann möchte ich dich heute zurückrufen und möchte dich auch dort einfach warnen und dich auch einfach fragen, ob Christus dir bekannt ist. Ob du ein Etikett hast oder ob Christus dein Herr ist. Und wenn du wirklich jemand bist, der in der Gemeinde einfach die Pflicht und all diese Dinge erfüllt und meint, dass das alles irgendwie reicht, und du mit Abendmahl, mit Jesus und mit dem, was er sagt und was er will, überhaupt nichts anfangen kannst, dann gilt das heute dir. Und die Frage ist, wie du darauf antwortest und wie du zu Jesus stehst. Was der Wille Gottes ist, was hier gesagt wird, den Willen Gottes zu erfüllen, das musst du in deinem Herzen entscheiden. Das bedeutet nicht, dass du sofort alles verstehst und alles sofort machst. Aber es ist eine Entscheidung zu sagen, Jesus, du bist jetzt der Herr. Was du sagst, das möchte ich tun. Ich schaffe nicht alles, aber ich will. Und du sollst der Herr sein. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche, dass wir verstehen, es gibt wirklich Verführung. Und es gibt Verführung in vielen Lehren und in vielen verschiedenen Sachen. Wir können abgelenkt werden und wir können falsch beruhigt werden. Manchmal müssen wir beruhigt werden, gesagt werden, Christus hat dir vergeben. Aber manchmal muss uns auch gesagt werden, das, was du machst, ist falsch und ich würde sehr vorsichtig sein. Und so werden wir manchmal verführt, uns gerade zu diesem Punkt gebracht, dass wir sagen, ein Lippenbekenntnis reicht. Ein Bekenntnis einfach nur mit dem Verstand reicht. Es reicht nicht. Jesus sagt, lass mich dein Herr sein. Und wenn du so jemand bist, dann rufe ich dich heute und ich frage dich ganz einfach, kennst du Jesus und kennt Jesus dich? Ist eine Beziehung zu dem, der dich erretten kann und der sagen kann, nein, du kommst nicht rein. Ist eine Beziehung zu ihm vorhanden? In diesem Sinne will ich abschließen, lass uns aufstehen und ich bitte. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns auch manchmal und immer wieder neu den Ernst der Lage auch deutlich machst. Wir möchten keine unnötige Angst schüren, aber wir wollen auch nicht vertuschen und abschwächen. Denn es wird ein Gericht geben und du wirst richten. Und es wird Menschen geben, die sich auf Lippenbekenntnis eingelassen haben und bitterböse getäuscht wurden, weil sie auf falsche Propheten, auf Lügenredner eingegangen sind. Helf du dabei für jeden Einzelnen, der das vielleicht gar nicht sieht, dass du ihm zeigst, dass er dich braucht, dass er eine Beziehung zu dir braucht und dass du der Herr bist, aber dass du ein guter Herr bist und dass gerade die Herrschaft von dir frei macht und dass du gut bist. Helf du einem jeden Einzelnen, leite du ihn, führe du ihn in die Wahrheit und sei du bei uns. Gib du uns auch Erkenntnis darüber, dass wir prüfen können, falsche Propheten auch prüfen können und dass wir an deinem Wort bleiben und dass wir uns auch an den schmalen Weg und die enge Pforte halten, dass am Ende du sagst, ich kenne dich, du bist einer meiner Schafe. Komm herein und lebe auch mit mir dort in der Ewigkeit. Segne du jeden Einzelnen und sei du dort in dieser Weise auch bei uns. Amen.